Wir wollen uns weiter dem Bibelwort widmen. Es bleibt Kapitel 7, Hebräerbrief. Und Andreas hat schon seine Bibel gesucht. Das ist gut. Mitnehmen. Die Bibel ist nicht peinlich. Ist gut. Wir wollen es immer wieder üben. Auch wenn wir den Text hier haben, aber wer es noch mitlesen kann. Und seine Bibel ist eine Hilfe für uns. Wir haben ja letztes Mal schon einen Einblick gewonnen in Kapitel 7 und es ist genau das Wort, von dem wir früher gelesen haben und gesagt wurde, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns den vollkommeneren oder wir würden vielleicht jetzt sagen schwierigeren Dingen auch widmen. Und doch hat das zu unserem praktischen Glaubensleben eine Bedeutung, wenn wir auch letztes Mal gesagt haben, für die Menschen damals, die noch den Tempeldienst kannten, war das natürlich ein wichtiger Schritt, dass Jesus Christus im Vergleich zu dem Priestertum Aarons erklärt wurde. Aber auch wir wollen uns diesem vertiefen und somit ist das, denke ich, für uns aber auch ein wichtiger Gedanke, dass wir, wenn wir darüber sprechen, dass wir das Wort von Anfang des Glaubens lassen wollen, dass wir uns da nicht jetzt sagen, und jetzt wollen wir uns einfach willkürlich weiterentwickeln und keiner weiß wohin. So ist das nicht. Ja, es ist schon eine sehr klare Vorgabe, was er damit will, wenn er sagt, wir wollen Christus weiter kennenlernen. Nicht nach unserem einfach Gutdenken, sondern so nach dem Vorbild, was die Schrift uns hier auch vorgibt. Letztes Mal hatten wir einige Gedanken gesammelt und ich will das auch heute bitten, liebe Geschwister. So tut Gott das, dass er uns auch Gedanken schenkt und wir sollen die auch miteinander teilen und das sollen wir auch heute tun. Wenn wir den Text betrachten und uns eine Anwendung wichtig wird, dann lass uns die miteinander teilen. Einige haben sich geäußert, es waren mehrere Gedanken und ich will die versuchen aufzugreifen im Laufe der Betrachtung, dass wir diese Fragen nochmal deutlicher oder tiefer darauf eingehen. Wir lesen uns die ersten 10 Verse und dann, um noch einmal eine Gliederung in diesen Text reinzubringen. Denn dieser Melchisedek, König zu Salem, Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenkam, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem gab, der zunächst, wenn man seinen Namen übersetzt, König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, der weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat, der ist mit dem Sohne Gottes verglichen und bleibt Priester für immer da. Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, welche das Priesteramt empfangen, den Auftrag von dem Volke, den Zehnten zu nehmen, nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obschon diese aus Abrahams Ländern hervorgegangen sind. Der aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen herleitet, hat von Abraham den Zehnten genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Nun ist aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höheren gesegnet wird. Und hier zwar nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von welchem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den zehnten Empfänger, der Zehnte entrichtet worden. Denn er war noch in den Ländern des Vaters, als dieser mit Melchisedek zusammentraf. Ja, wenn wir uns so den Überblick darüber verschaffen, dann sollen wir bei diesen vielen Einzelheiten auch, die uns doch eine große Hilfe sind, auch für unser praktisches Glaubensleben, hier gerade das nicht aus den Augen verlieren, was wollte der Schreiber mit dem ganzen Abschnitt uns doch beweisen oder was wollte er eigentlich deutlich machen? Dass Jesus, der Hohepriester unseres Gottesdienstes, größer ist als Aaron. Und für die Menschen damals war das eine wichtige Erklärung. Es war eine wichtige Botschaft. Für uns heute vielleicht von dem Vergleich her nicht so, aber dass wir wissen und mehr und tiefer erkennen, wer Jesus ist, wer er in seinem priesterlichen Dienst für uns ist. Und wir werden das noch einmal im Gebet zusammenfassen, so wie das in Kapitel 6 steht, damit wir einen starken Trost haben, die wir uns auf die vorhandene Hoffnung, unser Vertrauen gesetzt haben. Und darum geht es, dass dir das Vertrauen zu Jesus so groß ist. Und das ist, denke ich, nicht nur in den Bereichen gerade so, wenn wir nicht nur, wenn wir Not haben. Auch das, was wichtig ist, dass das Evangelium unser Leben, unser Wesen als Mensch verändert. Dass es uns berührt, dass das nicht so, dass es doch anders ist, wenn wir das alles vom Evangelium ableiten. Heute zum Beispiel waren den Losungen das alttestamentliche Wort, dass man einen tauben Menschen nicht verleumden soll. Und dass man vor einem Blinden nicht das hinlegen soll. Ja, man kann das jetzt auch von dem Humanismus ableiten. Das heißt, man muss miteinander ehrlich, fair und so umgehen. Aber das Ganze ist von Gottes Gesetz hier abgeleitet. Und das soll unser Herz so verändern, dass wir das in unserem Herzen so, dass es irgendwo eine Selbstverständlichkeit wird, dass wir sagen können, jeder Mensch, den wir begegnen, ist wichtig, dass wir ihn würdig behandeln. Und das kommt dann doch auch vielmal zu tragen. Warum haben wir im Leben so viele Sorgen? Je mehr uns das deutlich wird, wie groß der Jesus ist, dann werden Sorgen kleiner. Wir sind wahrscheinlich niemals ganz sorgenlos, aber das soll sich doch irgendwo in unserem Leben sichtbar machen und unserem Leben Veränderung schaffen. Die drei Bereiche hat er hier in dem ganzen Kapitel, kann man die in drei Bereiche aufteilend verstehen, wie er das zeigen will, dass Jesus, der Hohepriester unseres Gottesdienstes, größer ist als Aaron. Das ist einmal mit dem Vergleich mit der Ordnung Melchisedeks. Und dann wird die Unvollkommenheit des alttestamentlichen Priesterdienstes dargestellt. Es wird nicht verachtet, es wird als unvollkommen dargestellt. Das ist wichtig zu unterscheiden. Und dann wird aber auch in dem Abschluss die Vorzüge, diese Vortrefflichkeit des neutestamentlichen Priesterdienstes Christi beleuchtet. Und das soll uns in unserem Leben so viel Veränderung schaffen, dass wir doch, so wie die Bibel sagt, nicht so wie die Weltmenschen mit den gleichen Sorgen ums Rumplagen, genauso geldliebend sein, genauso vor Hass erfüllt sein. So sollen wir nicht. Das müssen wir nicht. Da ist eine andere Grundlage, die es ermöglicht, zu vertrauen, den Anker in das Allerheiligste zu werfen, wo Christus ist. Und der ist nicht so wie ein irdischer Priester, der selber für seine Sünden Opfer bringen muss. Und er bringt hier oder nutzt ja hier die alttestamentliche heiligen Schriften, um das Ganze zu erklären und zu beweisen. Es ist eine höhere Ordnung. Deswegen, ich glaube, das haben wir schon letztes Mal gesagt, der Melchisedek ist ein Typus, ein Bild. Es geht nicht um ihn, es geht um Christus. Aber die Ordnung, nach der der eingesetzt war, als es noch nicht mal einen Priesterdienst gab, als Abraham erstmal berufen war, er hat schon die Verheißungen empfangen, da kommt einer auf einmal und segnet ihn und nimmt von Abraham den Zehnten. Das heißt, es war jemand da, der von Gott in Auftrag bekommt, ihn zu segnen. Die Ordnung war höher. Die Qualität des Dienstes von Jesus, die ist besser als das, was in der Ordnung des Alten Testaments am Sinai war. Und so haben wir die einzelnen Begründungen, wir können die vielleicht auch so umschreiben. Weil Melchisedek, nachdem diese Ordnung benannt ist, größer als Abraham und Levi ist. Also deswegen, sagt er, weil das so ist, ist doch Jesus, so nennt er ihn hier. Und hier ist noch einmal die Bibelstelle, wir haben da schon einmal drüber gesprochen, dass wir alle mal in den Autors Schriften verteilt bekamen, damit man den Sohn genauso ehrt wie den Vater. Und da war das so dargestellt, als ob man das nicht nennen darf, dass Jesus eine Erniedrigung ist, dass man das nur als Jesus Christus, dann hat das das volle Gewicht. Aber hier lesen wir das auch so, dass hier der Name Jesu allein steht und für alles steht, ohne Wenn und Aber. Da sollen wir auch nicht Angst haben, das so zu verwenden. Wichtig ist, dass wir das auch immer so meinen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass Jesus der Herr ist. Dass Jesus der Erlöser und der Retter ist. In ganzem Umfang. Er ist von der Ordnung her größer, der Melchisedek. Und jetzt wird der Jesus nach seiner Ordnung eingesetzt und somit ist die Beweisführung, dann ist er auch größer als diese priesterliche Ordnung zuvor. Hier wurde auch noch die Frage gestellt von dem Zehnten, weil das hier so oft vorkam. Und da können wir auch einen kurzen Austausch darüber haben. Wie stehen wir heute dazu? Was bedeutet das überhaupt? Der Zehnte, wo kommt der her? Das müssen wir jetzt auch nicht lange machen, aber ich wollte darauf eingehen, weil das hier letztes Mal auch als Frage aufgeworfen wurde. Der Zehnte war auch in der heidnischen Welt eine übliche Größe. Wenn Könige andere Königreiche bezwangen und sozusagen eine Steuer auflegten, dann wussten sie auch, dann nahmen sie auch das Maß. Es war aber ein Zwangs, Abgabe. Von den Schriften des Alten Testaments begegnet uns das hier, dass wir darüber lesen und dann später auch im Gesetz wurde das dann schon zu einer gesetzlichen Verordnung. Aber ich würde mal fragen, einfach in den Raum, wie gehen wir damit um? Ist uns das eine Klarheit oder sagen wir, ist es doch besser, wir würden darüber mal sprechen? Was ist der Zehnte? Ist der für die neutestamentliche Gemeinde etwas Hilfreiches? Oder brauchen wir das nicht? Ohne dass wir jetzt hier alle bekennen, wer das wie damit umgeht. Wir wollen darüber einfach einen Austausch haben, kurz. Ja, ist vielleicht zu sensibles Thema, ja. Aber das ist, denke ich, was uns wichtig sein soll, auch wenn das üblich in der heidnischen Welt war. Als Gott das in sein Gesetz nahm, wurde das zu einer geistlichen Übung. Auch wenn das eine bestimmte Größe war, eine klar definierbare Größe war, wurde das zu einer geistlichen Übung. Und diese geistliche Übung, die besagte Folgendes, dass alles, was wir Menschen haben und bekommen, das gehört Gott. Und damit übt man sich, indem dass man das abgibt, so wie für Gott. Und damit übt man sich, das daran immer wieder zu erinnern, den einzelnen Menschen, dass er es nicht vergisst, dass alles, was da ist, gehört Gott. Das war die geistliche Übung daran. Und somit wurde das dann auch im Gesetz verankert. Wie gesagt, Jahrzehnte war auch vor dem Gesetz schon da, so wie hier bei Abraham. Es war noch kein Gesetz da, aber es war eine übliche Größe. Man kannte das aus dem Umgang des Alltags. Und so gibt Abraham dem Melchisedek den Zehnten von seiner Beute. Dann im Gesetz wird das dann festgemacht. Da wird das dann fest verankert, wie das zu berechnen sei. Und man sagte, es waren ja, in den meisten Fällen war ja das nicht Geld, das waren ja Naturalien, das heißt, die waren Landwirte und so wurde das auch in Natur abgegeben. Und damit man nicht die Kranken für die Opfer gab und die Gesunden für sich, sagte man, man ließ die Herde einfach durchlaufen und zeichnete jedes zehnte Rind zum Beispiel. Was es dann eben war. Und somit nahm man die dann raus und gab die dann für den Tempeldienst. Es war aber, der Gedanke Gottes blieb immer wieder der gleiche. Und so ist im Neuen Testament das Geben eine geistliche Übung. Genauso wie damals. Das Geben ist eine geistliche Übung. Und somit hat ja Gott auch sein Volk sogar aufgefordert durch den Propheten Maleachi, sie sollen sich in diese geistlichen Übung mal wagen, ein Gottvertrauen zu üben. Und sie so würden dann sehen, was dann geschieht. Im Neuen Testament bleibt das eine geistliche Übung. Und die kann man so umschreiben, dass alles Gott gehört. Wir haben aber in den direkten Anweisungen jetzt nicht diese übliche Größe des Zehnten, sondern der Paulus nennt das in 1. Korinther 16, 1, 2. Aber es ist auch gut für jeder für sich, dass man mal so eine Studie macht für sich, und sagt, ich will mich mit der Frage mal befassen, dass ich da mal eine Klarheit habe für mich. Was ist das? Und da sagt er, die Größe, die Menge ist nach dem Gedeih. Und das war dann, wie er sagt, einmal in der Woche soll man das überschlagen und nach dem Gedeihen dann auch geben. Aber es ist immer, da wird uns keiner von befreien können, weil wenn das eine geistliche Übung ist, dann ist es schwierig. Ich glaube, es gibt bestimmt sehr schwierige Zeiten, wo große Engpässe mit Geld sind und dann erinnern wir uns aber vielleicht doch an die zwei Schärflein der Frau. Und dass Jesus diese Sache auch gar nicht so peinlich fand. Er setzte sich hin, steht da geschrieben, gegen den Spendekasten und hat geguckt, wie die Menschen spenden. Macht er es heute? Ich glaube schon. Das ist eine geistliche Übung für uns. Das ist nicht für andere Menschen, aber dass er das so tut. Und die zweite Stelle in 2. Korinther 9,7, dass das Vornehmen des Herzens wichtig ist. Das soll nicht mit Verdruss sein, Zwang, sondern fröhlich. Und da sind die ganz großen, denke ich, so Bereiche, die uns, so merken wir, die Sachen sind 2000 Jahre davor geschrieben, aber die sind heute genauso für uns. Das sind die Worte, die wir so verstehen. Ist das ein Verdruss des Herzens? Ist das Zwang, dass ich unzufrieden und mürrisch dabei bin? Oder ist das eine fröhliche Sache? Wir werden darüber weiter nicht jetzt eingehen, einfach weil die Frage letztens kam. Hier kam so oft im Text der Zehnte erwähnt. Und wir tun gut, denke ich, wenn wir uns selber dann mal für uns, für unser geistliches Leben uns auch damit befassen. Wenn wir diesen kurzen Abschnitt abschließen, dann wollen wir uns hier daran erinnern, dass dieser Melchisedek zur rechten Zeit kam. Und genauso formuliert der Hebräerbrief den Dienst von Jesus, dass er sagt, damit ihr Hilfe zur rechten Zeit bekommt. Also er wird nicht zu spät kommen. Der Melchisedek hat ihm Abraham da gesegnet und ihm folgende Worte gesagt. Er hat ihm gesagt, gesegnet seist du von dem Gott des Himmels und der Erde, dem alles gehört. Und dann wusste der Abraham, der König von Sodom, der soll alles haben. Ich brauche davon nichts. Denn mein Gott, der wird mich nicht im Stich lassen. Und das ist die geistliche Übung. Wir lesen uns den Text weiter, weil jetzt wird gerade das Priestertum des alten Bundes beschrieben. Und das ist dann für uns, denke ich, auch eine ganz praktische Hilfe, wenn wir uns mit solchen Fragen im Leben beschäftigen. Und die sind ja wichtig. Nach welchen Geboten und Ordnungen will ich mein Leben gestalten? Wie erfahren wir das, wie wir leben sollen? Wenn nun das Vollkommenheit wäre, was durch das levitische Priestertum kam, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks auftrete und nicht einer nach der Ordnung Aarons bezeichnet wäre? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Denn der, auf welchen sich jener Ausspruch bezieht, gehört einem anderen Stamm an, von welchem keiner des Altars gepflegt hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, zu welchem Stamm Mose nicht auf Priester bezüglich geredet hat. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn nach Ähnlichkeit mit Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, welcher es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft unauflöslichen Lebens. Denn es wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Da erfolgt ja sogar eine Aufhebung des vorhergültigen Gebotes seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen können. Und umso mehr, als dies noch ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, diese aber mit einem Eid, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen. Und es wird ihm nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. Um so viel mehr ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben verhinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch bis aufs Äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester geziemt uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist, der nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst zum Opfer brachte. Denn das Gesetz macht Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Zeit des Gesetzes erfolgte, den Sohn, welcher für alle Ewigkeit vollendet ist. So können wir das zusammenfassen, weil das Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks, das ist wirksam. Diese Änderung, da nutzt er die Schrift für. Und sagt, die ist sogar in der Schrift verankert. Das ist vorgesehen worden. Das ist nicht so, dass Gott auf einmal sagte, oh, ich habe gemerkt, das ist nicht das, was wir wollten. Sondern das war vorgesehen, das war geplant. Das waren Bilder. Und diese Bilder, sagt er, die sind nicht die Vollendung. Die Vollendung ist der Sohn Gottes. Der ein ganz anderes Amt als Priester hat. Und vom Wesen her ist es auch verständlich, denn hier ist der Vergleich, wie vom Wesen her anders eins ist als das andere. Die Priesterschaft der Aarons Linie, die war immer zeitlich. Die Priesterschaft nach der Ordnung von Melchisedek bleibend. Das ist immer das Rechte, das ist die Priesterschaft unseres Herrn Jesus. Verbunden mit dem Gesetz von Sinai, sagt er, war das Erste. verbunden mit dem messianischen Reich. Und das ist, was Bruder Heinrich letztens sagte, dieses Bild auf das tausendjährige Reich. Also, wenn Jesus wiederkommt und das tausendjährige Reich errichten wird, dann wird er den Priesterdienst und den Königsdienst verrichten. Und hier lasen wir von dem Melchisedek, dass er genauso diese Ämter als Vorbild hatte. Es war eine amtliche Vererblichkeit im Alten Testament. Da brauchte man nicht unbedingt persönliche Qualitäten haben. Auch darauf achtete Gott und hat die Söhne Aarons auch bestraft, weil sie diese Qualitäten nicht lebten. Aber sie wurden diese Priester, weil sie seine Söhne waren. Und hier ging das immer so weiter. Aber hier ist das, so wie er sagt, und deswegen der Typus von Melchisedek, kein Geschlechtsregister. Auf einmal taucht er auf, wird für kurze Zeit sichtbar in der Heiligen Schrift, verrichtet da eine wichtige Aufgabe. Und das nutzt Gott 4000 Jahre später, um hier im Hebräerbrief das alles zu erklären. Und dazu lebt der Melchisedek und weiß in seiner Zeit wahrscheinlich nicht mal, was seine Berufung in Zukunft nochmal sein wird. Deswegen, wir zählen unser Leben oft so klein und unbedeutend und sehen das nur in Aufstehen, Zähne putzen, arbeiten, schlafen gehen. Aber das ist mehr. In Gottes Geschichte ist das immer mehr, auch wenn wir das nicht so wahrnehmen und wenn wir das vielleicht auch nicht so jetzt weitersehen. Aber vielleicht hat er damals auch nicht alles gewusst, wozu etwas nochmal gut sein würde. Dass es mit einem Eidschwur besiegelt wurde, und es waren mehrere. Immer wieder mussten sie sterben und neue kommen. Und hier ist einer. Und der bringt eine vollkommene Errettung. Nicht so jedes Mal eine große Unsicherheit. Wie wird dieser Priester das machen? Wie wird der das machen? Was wir ja auch aus unserem Menschenleben immer wieder kennen und sehen. Wir wollen jetzt uns, wenn wir gemeinsam beten werden, denn unsere Zeit ist schon da, will ich das schnell durchgehen, dass wir auf das Wesentliche kommen. Denn so war die Einleitung zu diesem ganzen Text. Die Einleitung hieß, damit wir einen starken Trost haben, die vorhandene Hoffnung ergreifen und unseren Anker unseres Glaubens in das Allerheiligste hineintun, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Und deswegen diese ganze Erklärung. Aber das ist für das ganz praktische Glaubensleben von großer Bedeutung, wenn wir immer weiter uns damit befassen und erkennen, wer ist Jesus? Wie rettet Jesus? Welche Vollmacht hat er? Und auf welche Art und Weise tut er das? Und welche Autorität verleiht ihm die Heilige Schrift? Und dann können wir vielleicht mit den Worten mehr anfangen, wie es hier geschrieben steht, damit er die errettet, die sich zu Gott nahen. So gebe ich das jetzt mal als einen Gedanken für den Abend heute mit, dass wir uns in den Familien damit mal austauschen, darüber mal sprechen. Wie erleben wir das, wenn wir uns zu Gott nahen? Denn bei diesem Nahen zu Gott soll das gerade alles irgendwie lebendig werden und geschehen. Wie erleben wir das? Was ist das, wenn wir uns zu Gott nahen? So verwendet das hier Vers 19 und Vers 25. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Wir wollen zusammen jetzt beten und damit auch diesen Abend abschließen.